Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren und es hat geregnet und sie kommen in eine Pfütze und er sagt, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze, und er hebt sie darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit beim Spaziergang, da sagt er bloß noch, pass auf, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, du hast du keine Ohren in Gobbe. Und 30 Jahre nach der Hochzeit sagt er, das war schon klar, dass du dein Nein lutschen musstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass die im Lauf der Zeit immer weniger wird. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Die nützt sich nicht ab, die ist unveränderlich, die ist ewig und die ist grundlos. Wenn ein junger Mann zu einem jungen Mädchen sagt, du, ich liebe dich, da fragt das Mädchen ja nicht zurück, warum? Denn es gibt für das Wunder der Liebe keine Erklärung, auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk herausgegriffen, das war außerdem noch das Allerkleinste, und hat zu diesem Volk gesagt, du, ich liebe dich. Das war das Volk Israel. Er hat dieses Volk erwählt, er hat es aus der ägyptischen Sklaverei geführt. Er hat es in das Land Kanaan gebracht. Er ließ das Volk dort im Wohlstand leben. Und alles, was er von ihnen forderte, war, sie sollten anerkennen, dass er ihr Gott ist. Und sie sollten keine anderen Götter anbeten. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser, die haben Gott immer wieder verlassen und sich mit anderen Göttern eingelassen. Israel, die große Liebe Gottes, ist immer wieder fremdgegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich im Krankenhaus gelegen habe. Da hatte ich ja viel Zeit und da habe ich mal die Bibel hintereinander weg durchgelesen. Und dabei ist mir was aufgefallen, was man sonst, wenn man bloß so einzelne Abschnitte der Bibel liest, gar nicht so mitkriegt. Mir ist nämlich aufgefallen, die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzige Geschichte von der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht. Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben ihn nicht. Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und wie schwer auch die Menschen Gott immer wieder enttäuschen und wie oft sie ihm auch untreu werden, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer wieder Neues, um seinem Volk seine Liebe klar zu machen. Er findet immer neue Worte, um seine Liebe auszudrücken. Eine der schönsten Liebeserklärungen, die Gott jemals gemacht hat, die steht in der Bibel beim Propheten Jeremia. Da heißt es, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon mal gelesen? Siehst du, das ist eben das große Elend. Da schreibt Gott dir einen Liebesbrief. Das ist ja die Bibel. Das ist ein Liebesbrief an dich. Und er schreibt ihn in der Sprache, die du verstehen kannst. Und der große Gott teilt dir in diesem Liebesbrief mit, ich habe dich schon immer geliebt und du hast das überhaupt noch nie gelesen. Die Menschen stellen sich gegenüber dem Liebeswerben Gottes taub. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu, Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon und Gott läuft den Menschen hinterher. Laufend schickt er einen Propheten nach dem anderen, um die Menschen zu sich zurückzurufen. Aber die Menschen bringen einen Propheten nach dem anderen um. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich, als alle Propheten umgebracht sind, da hat er nur noch einen, den er schicken kann. Einen einzigen, seinen einzigen Sohn, Jesus. Der ist sein letzter Versuch. Das ist Gottes letzter Liebesbeweis. Der ist die einzige und die letzte Chance für die Menschen. Er ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn gekreuzigt. Das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, das hat Jesus mal selber erzählt in Form einer Geschichte, wo er von sich selber gesprochen hat, in dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Da steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Da ist ein Weinbergbesitzer, der schickt Boten zum Weinberg und die Arbeiter dort, die bringen die Boten um. Das ist schon die ganze Geschichte. Und die Geschichte bedeutet, der Weinbergbesitzer ist Gott, die Boten sind die Propheten, die Leute im Weinberg, das sind die Menschen. Und nachdem die alle Boten umgebracht haben, da fragt sich der Besitzer, was soll ich machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken, sie werden es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie, das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl, fragte Jesus nun seine Zuhörer, was meint ihr wohl, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt's doch überhaupt nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für die meisten von euch ist es heute Abend wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass Gott dich ruft. X-mal hat er versucht, dich zu erreichen, aber er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben. Du hast dich mit Ausreden rausgeredet. Du bist ausgewichen. Du hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es dabei um deinen Vorteil geht und nicht um seinen. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt Gott irgendwas, wenn irgendein Erdenbürger ihn liebt? Ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob der große Gott dein bester Freund ist, dann das ändert dein kleines Leben total. Deine Rebellion gegen Gott, nur die geht jedenfalls nach hinten los. Um deinetwillen sollst du ihn lieben, damit dein Leben gelingt. Den Vorteil von Gott, den hast du und den hat nicht er von dir. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute Abend wieder in Gottes Reich einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Der verlangt von dir Gehorsam und Gehorsam gegen ihn. Das ist Glück für dich. Du möchtest doch in deinem Leben glücklich werden. Ja, das will ja Jesus von dir auch. Da habt ihr doch schon einen Punkt, in dem ihr euch einig seid. Dann tut euch doch zusammen. Der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist mit Jesus zu leben. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist gegen ihn ungehorsam zu sein. Wenn du Jesus ablehnst, da bleibt für dich am Ende nichts weiter übrig als das Gericht. Die Bibel, die redet in vielen Geschichten, Ausdrücken und Bildern davon, dass am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, so wie wir es gerade gesungen haben, dass da Gericht gehalten wird. Das heißt, dass wir alle noch einmal mit unserem Leben vor Gott zu erscheinen haben und wir müssen dort Rede und Antwort stehen für das, was wir getan, für das, was wir nicht getan haben. Ich lese euch mal ein einziges, so ein Bild vor, was die Bibel gebraucht in der Offenbarung über das letzte Gericht. Ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Das ist ein Bild aus der Zeit des Neuen Testamentes. Ich will es mal versuchen, in dem Bild unserer Zeit euch klarzumachen, worum es im Gericht geht. Jeder von euch weiß, wie es in einer Kaufhalle zugeht. Du kommst vorne zur Tür rein, nimmst da dein Körbchen und gehst durch. Und du gehst durch die Reihen der aufgebauten Regale und von allen Seiten erhältst du jetzt Angebote. Und siehst wunderschöne Dinge. Und du versuchst natürlich, möglichst viel mitzunehmen. Und egal, wie viel du jetzt in dein Körbchen einpackst und egal, wie lange du dich in der Kaufhalle rumtreibst, ganz am Schluss, da stehst du an der Kasse. Und da wird ausgepackt und da geht's ans Bezahlen. Und siehst du, so ist das mit unserem Menschenleben auch. Du gehst durch das Leben durch und von allen Seiten bekommst du die interessantesten Angebote. Und jeder versucht natürlich, möglichst viel im Leben mitzukriegen. Aber egal, wie viel du im Leben mitnimmst und egal, wie lange du dich auf diesem Planeten hier rumtreiben kannst, am Schluss, ganz am Schluss, da steht die Kasse. Das heißt, da stehst du vor Gott. Und da heißt es, komm, jetzt pack mal aus, jetzt pack mal aus, was du so zusammengelebt hast. Jetzt wird das Lebenskörbchen nochmal geöffnet. Verstehst du, da fällt der Scheinwerfer von Gottes Herrlichkeit auf dein ganzes Leben. Und da kommt das alles nochmal raus, was da drin ist. Und alles das, was du nach unten geschoben hast und was du verdrängt hast und wofür du dich schämst und was überhaupt nicht in dein Leben reingehört. Mensch, das kommt alles nochmal raus. Und deswegen ist das Entscheidende im Leben, dass du alles das, was nicht in das Körbchen deines Lebens reingehörst, vorher los wirst. Weil du damit nicht durch die Türe von Gottes Reich durch kannst. Das Entscheidende im Leben ist, dass du es vorher abgibst. Und dieser Gedanke von dieser Kasse, von diesem Gericht, der ist mir so wichtig, dass die beiden das jetzt nochmal auf ihre Art und Weise verstärken wollen.
Supermarkt von nebenan, im Paradies für jedermann, da gibt es viel zu sehen. Angebote, Möglichkeiten, heiße Tipps von allen Seiten, da bleibt man staunend stehen. Langs kräftig hin, nimmt vieles mit, doch einmal kommt der letzte Schritt. Dann steht man vor der Kasse. Bis der Mensch wird eingesagt, lebt er so wie im Supermarkt, will möglichst dich verpassen. Weiche Drogen, freie Liebe, Horoskop und Seitenhiebe, das kann hin, nimm vieles mit, doch einmal kommt der letzte Schritt, dann steht ihr vor der Kasse.
Die vielen Fragen, die wir alle in unserem Leben haben, im Privaten und im Gesellschaftlichen, die will ich ja gar nicht runterspielen. Aber trotzdem bleibt die wichtigste Frage die, wie komme ich durch das Gericht? Das heißt, wie kriege ich denn mein Leben so hin, dass ich, obwohl ich vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen kann, trotzdem durchkomme, dass der mich annimmt. Das war die Frage von Luther, wie kriege ich denn einen gnädigen Gott? Wenn du Jesus nicht als deinen Retter annimmst, hast du kein Recht auf irgendeine Gnade noch zu warten. Und dann bist und bleibst du weiter gar nichts als verloren. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und verdammt sein heißt, die Ewigkeit von Gott getrennt sein. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir. Wenn du dein Leben nicht mit Gott verbringen willst, wird er dich nicht zwingen, dass du auch deine Ewigkeit mit ihm verbringen musst. Gott ist nur fair. Und er gibt dir nur das, was du selber willst. Nach deinem eigenen Willen wird sich sein gerechtes Gerichtsurteil richten. Und ich möchte, dass der Gedanke an Gottes Gericht und an seinen zukünftigen Zorn dich aus deiner leichtsinnigen Haltung aufschreckt. Ja, ich möchte dich heute Abend erschrecken. Und ich möchte, dass du wenigstens mal anfängst, darüber nachzudenken, wie das sein wird, wenn du vor Gott stehst. Du, ganz allein. Heute kann ich dir noch helfen, dann geht das nicht mehr. Ich wäre ja froh, wenn ich über dieses Thema überhaupt nichts zu reden hätte. Aber ich muss darüber predigen, weil ihr verloren gehen würdet, wenn ihr euer Leben nicht Gott schenkt und Gott mir die Schuld geben würde, wenn ich euch das nicht klar gesagt hätte und wenn ich euch nicht klar vor den Konsequenzen der Sünde gewarnt hätte. Und die schlimmste, die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube. Also die Behauptung, dass Mensch sagt, mir ist Gott egal. Und für mein Leben ist ja überflüssig. Ich brauche den nicht. Manche Leute denken, Sünde ist, wenn man in der Kaufhalle mal ein paar Bleistifte mitnimmt oder sowas, ist auch eine Sünde. Aber das ist ja der Ausdruck einer bestimmten Haltung. Und du kannst ein Mensch sein, der noch nie einen Bleistift gemaust hat, und du bist vielleicht ethisch und moralisch hochstehend und einwandfrei und bist trotzdem vor Gott ein Sünder, wenn du nämlich sagst, ich brauche Gott nicht. Denn Gott ist doch nicht ein stures Gesetz oder ein Holzklotz oder sowas. Gott ist unser Vater, einer, der ein Herz hat. Und du tust seinem Herzen weh, wenn du seine Liebe nicht erwiderst. Bin mal unterwegs gewesen mit einem anderen Sänger. Wir waren oben an der Küste in Schwerin und dann musste der eines Tages unbedingt zu einer ganz wichtigen Sitzung nach Berlin fahren. Als er dann abends bei mir ankam wieder, da hat er mir kein Wort über diese wichtige Sitzung gesagt. Aber er hat mir erzählt, dass es irgendeine Auseinandersetzung mit seinem Sohn gegeben hat und er hat dem da ein paar Ohrfeigen geben müssen. Als er mir das erzählte, nachts um 10, 11, da lag der Kleine in Berlin schon längst in seinem Bettchen. Für den war das schon erledigt. Aber das Herz des Vaters, verstehst du, das kriegte keine Ruhe darüber, dass es Zoff mit dem Jungen gegeben hatte. Wenn ein Mensch die Liebe Gottes verschmäht, da tut er Gott weh. Kannst du dich erinnern, wie das gewesen ist? Als du mal in jemanden verknallt gewesen bist, so richtig hemmungslos in den anderen verknallt. Und der beachtet dich überhaupt nicht. Da denkt man doch, es zerreißt einem das Herz. So, da weißt du jetzt, wie Gott fühlt, wenn er dich sieht, wie du durch das Leben gehst, ohne seine Liebe zu erwidern. Wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstehst, wenn du mit ihm und seiner Gemeinde nichts zu tun haben willst, da bist du verloren. Auch wenn du an Jesus glaubst und ihm nicht die erste Stelle in deinem Leben einräumst. Also entweder hat Jesus die erste Stelle in deinem Leben oder gar keine. Eine andere als die erste kommt für ihn ja überhaupt nicht in Frage. Wenn du ihn von der ersten Stelle verdrängt hast, da hast du ihn überhaupt verworfen. Wie kam denn das in diesem Gleichnis überhaupt dazu, dass die Weingärtner den Sohn verworfen haben? Die haben es gewagt, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben sich eine Frechheit nach der anderen rausgenommen, ohne dass der Herr sie auf der Stelle bestraft hätte. Und das hat sie immer mehr ermutigt, immer frecher zu werden. Undankbare Menschen, die missbrauchen die Güte und die Langmut Gottes bis zum heutigen Tage. Und du sagst vielleicht, ach, ich glaube nicht an Gott. Der ist mir doch völlig egal. Ich pfeife auf seine Gebote, aber deswegen bin ich doch gesund und der hat mir ja noch nichts getan. Ich kann also ruhig so weitermachen wie bisher. Denn Gott ist, falls es ihn überhaupt gibt, Gott ist ja gnädig. Ja, Freunde, Gott ist gnädig. Bis zu dieser Minute lebst du von der Gnade Gottes. Und er hat ja seine Gnade durch die Sendung seines Sohnes bewiesen, indem er den den Jesus bestraft hat und nicht uns. Aber wenn du den Sohn verwirfst, dann hast du kein Recht, auf Gottes Gnade zu rechnen. Dann fang mal an, mit Gottes Gericht zu rechnen. Uns wird immer vorgeworfen, wenn wir von Gericht und Verdammnis reden, wir würden den Menschen Angst machen. Na, was denn sonst? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht in der Bibel. Im Gericht für ewig verdammt zu werden, ist das Furchtbarste, was es gibt. Kein menschliches Gehirn kann sich die Schrecken der Hölle ausdenken. Keine menschliche Sprache kann in Worte fassen, was das ist, Hölle. Ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung von der Hölle habt. So wie im Bilderbuch bei Wilhelm Busch, wo so die Seele von der frommen Helene an der Mistgabel durch die Esse runtergefahren wird und unten ist ein großer Kochtopf und da springen so ein paar Teufelchen drumherum und da heißt, hu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. So wie im Bilderbuch ist die Hölle nicht. Die Hölle ist kein Menschengrill. Und die das hier in der Zeitung geschrieben haben, ich hätte gesagt, dass die Menschen in der Hölle schmoren, die haben etwas gesagt, was ich nie gesagt habe. Ich lese euch mal vor, was die Bibel über die Hölle sagt. Zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen. Und an denen, die nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Das heißt Hölle, fern sein müssen von Gottes Angesicht. Wissen müssen, ich hätte bei Gott sein können, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ich will das auch mal mit einem Beispiel erzählen. Wir haben früher in der DDR mit unserem Telefonsystem manchmal Probleme gehabt. Und als mein Vater älter wurde, hat er auch nicht mehr so ganz so gut gehört. Also ist es mir oft passiert, ich rufe ihn an, ich drehe die Nummer und ich höre, wie er abhebt und sich meldet. Und ich fange an zu reden und da sagt er, ist da jemand? Nun rede ich ein bisschen lauter, sage, ja, hier bin ich. Da sagt er nochmal, ist da jemand? Ich sage, ja, ich bin hier. Da höre ich, wie der sagt, scheint niemand dran zu sein und legt wieder auf. Ich wähle die Nummer wieder und dann höre ich wieder, wie er sagt, hier ist Lehmann. Und ich sage, Vater, hörst du mich? Hier ist Theo in Karl-Marx-Stadt. Kannst du mich verstehen? Sagt er wieder, scheint niemand dran zu sein und legt auf. Verstehst du, ich habe die Stimme meines Vaters am anderen Ende gehört, er war zu Hause. Aber ich konnte schreien, wie ich wollte, er hörte mich nicht. Verstehst du, das ist ein Bild für Hölle. Hölle heißt, du schreist so viel du willst, du wirst nicht mehr gehört, es geht nichts mehr. Das Schreckliche ist an der Hölle, man kommt sehr leicht rein. Aber die Hölle hat keinen Ausgang. Und eins steht fest, es werden in der Hölle, da kommen die Atheisten und die Gottlosen rein, aber es wird in der Hölle keine Atheisten geben. Sondern in der Hölle sitzen nur Menschen, die erkennen müssen, ich habe mich in meinem Leben geirrt und die Bibel ist wahr gewesen. Und die Christen haben nicht gelogen, sondern es stimmt, was die Bibel sagt. Verstehst du, erkennen müssen, dass du dich geirrt hast und es nicht ändern können. Eine Ewigkeit nicht ändern können. Sehen müssen, ich könnte dort sitzen und nicht mehr hin können. Das heißt Hölle. Na, das ist doch wirklich zum Fürchten. Und davor sollen wir uns ja auch fürchten. Deshalb hat ja Jesus extra gesagt, fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Das wäre mir lieber, du fürchtest dich vor der Verdammnis und flüchtest dich heute in die Arme von Jesus, als dass du leichtsinnig weiterlebst und so tust, als ob es das alles überhaupt nicht gäbe. Und den Vorwurf, ich würde die Menschen durch Angstmacherei in den Himmel treiben, den weise ich als absolut blöde zurück. Wenn du zum Arzt kommst, der untersucht dich und der sagt zu dir, Sie haben eine ganz gefährliche Blinddarmentzündung. Sie müssen auf der Stelle operiert werden. Wenn das Ding nicht sofort operiert wird und platzt, sind Sie eine Stunde später ein toter Mann. Da sagst du doch auch nicht, also Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Versuchen Sie jetzt nicht mehr Angst einzujagen. Hören Sie auf mit Ihren Drohungen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir ein Fachmann sagt, dass dein Leben in Gefahr ist. Und wenn du deinem Kopf nicht völlig verblödet bist, wirst du genau das machen, was der Arzt dir empfiehlt. Denn der will dich mit seiner knallharten Diagnose doch nicht ängstigen und fertig machen. Sondern er will dich doch retten, er will dich doch heilen. Die knallharte Diagnose der Bibel über uns Menschen lautet, ohne Jesus verloren. Und es ist mir lieber, Wenn nach der heutigen Predigt ein paar von euch sich vor dem Gericht Gottes fürchten und sich von Jesus retten lassen, als dass ihr leichtsinnig darüber feigst und am Ende verloren geht. Was heißt hier Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst, ihr könntet verloren gehen und verdammt werden, weil ihr nicht geglaubt habt. Und ich könnte verdammt werden, weil ich euch nicht gewarnt habe. Ich wäre ja froh, wenn ich über andere Themen reden könnte. Aber ich muss die Botschaft meines Herrn predigen, oder ich werde verurteilt werden. Ich muss doch im jüngsten Gericht mich genauso verantworten für diesen Abend. Du wirst im jüngsten Gericht dich verantworten über diesen Abend, wie du ihn erlebt hast. Und ich werde mich verantworten für das, was ich hier gesagt habe. Und wenn Jesus zu mir sagt, ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie ausgerichtet? Ich habe dir einen Befehl gegeben, in meinem Namen zu reden, hast du es getan? Ich habe dir die Bibel gegeben, hast du die Bibel den Leuten erzählt oder deine eigenen Gedanken? Dann werde ich mich vor Jesus rechtfertigen. Und werde mich auf die Bibel berufen und sagen, ich habe in Gelnhausen genau das gesagt, deine eigenen Worte, die du gesagt hast. Nämlich, wer an den Sohn glaubt, hat das Leben, wer nicht an den Sohn glaubt, hat das Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und nun heißt es natürlich, ja, das klingt doch aber furchtbar intolerant. Ja, das ist intolerant. Wenn es um dich, wenn es um dein Seelenheil geht, da ist Jesus absolut intolerant. Da sagt er, ich bin der Weg, das hat Emanuela vorhin schon zitiert, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nichts anderes gilt und nichts anderes geht. Und ich fürchte, dass alle diejenigen, die dieses Wort aus der Bibel unterschlagen und die menschliche Philosophie statt Evangelium predigen, und die den Leuten einreden, es gäbe kein Gericht, und die alle Bibelstellen, die vom Gericht drehen, entweder verdrehen oder verschweigen. Ich fürchte, dass die alle einem harten Gericht entgegengehen, mögen das Bischöfe, Professoren oder Pfarrer sein. Also ich jedenfalls weigere mich, mich an diesem modernen Betrug zu beteiligen. Und ich bleibe bei dem, was Jesus gesagt hat, Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 16. Da heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und bei jedem von euch, der mal getauft worden ist, ist dieses Bibelwort bei der Taufe gesagt worden. Und das heißt, auch deine Taufe nützt dir nichts, wenn du nicht glaubst. Denn wenn Jesus wiederkommt, da fragt er uns noch nicht nach einem Papierchen, er fragt nach unserer Einstellung. War ich der Herr deines Lebens? Hast du getan, was ich dir gesagt habe? Was wird der Herr mit euch tun, wenn er kommt? Jesus beendet sein Gleichnis von den bösen Weingärtnern mit eben dieser Frage. Und mit einem ganz schrecklichen Wort. Ich setze noch mal einen Satz vorher. Was meint ihr wohl, fragte Jesus seine Zuhörer, was der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber so etwas gibt es doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Da sah Jesus sie an und fragte, was bedeutet denn der Satz aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden? Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen, und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Das heißt, wenn du Jesus verwirfst, wird dein volles Gericht, sein volles Gewicht dich treffen. Und ich frage dich, willst du das etwa oder willst du nicht wenigstens mal anfangen, darüber nachzudenken? Wenn Jesus zum Gericht kommt, so sagt die Bibel, ich habe das ja vorhin vorgelesen, da werden Himmel und Erde vor seiner Gegenwart fliehen. Von solcher Größe ist Jesus, von solcher Größe ist dieser Eckstein, der mit aller Kraft auf die Ungläubigen fällt und die zermalmt. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage ihn nur auszusprechen, weil Jesus ihn ausgesprochen hat. Also ich von mir aus, ich würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Wenn Jesus nicht so weit gegangen wäre. Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Jesus hat mit diesem Gedanken seine Predigt beendet und ist weitergegangen. Ich möchte damit nicht aufhören. sondern ich möchte dir noch einmal sagen, was Gott unternommen hat, um dich vor diesem schrecklichen Gericht zu retten. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Verstehst du, du bist Gott nicht egal. Es ist Gott nicht egal, wie das in deinem Leben läuft. Mit dir und deinen Problemen und deiner Schuld. Sondern der hängt sich da rein. Darum hat er sich ans Kreuz gehängt. Vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, da ist dieser Rock Over Jesus Christ Superstar in Deutschland aufgeführt worden, der damals die Hauptrolle spielte, also den Jesus, das war doch einer Schöne. Der hat sich lange mit mir über die Rolle unterhalten. Hat er mir mal erzählt, wie er so dann viele Minuten lang mit ausgebreiteten Armen auf der Bühne stehen muss. Und da hat er mir gesagt, was das schon für eine körperliche Anstrengung ist, so lange so dazustehen. Ja, Leute, doch einer Schöne, der konnte nachher die Arme wieder runterklappen. Der ging in die Dusche, der kriegte sein Bier und seine Gage. Aber Jesus konnte die Arme nicht runterklappen, der musste hängen bleiben, bis das Leben aus ihm gewichen war. Und er hat kein Bier gekriegt, dem haben sie Essig zu trinken gegeben. Und das war kein Schauspiel, sondern das war live. Da hat Jesus mit seinem Blut für die Sünden der Menschen bezahlt. Also einer muss für deine Schuld bezahlen. Entweder bezahlst du für deine Schuld in der Hölle, oder du nimmst die Bezahlung von Jesus am Kreuz an. Und ich frage dich, kennst du irgendjemanden, der das schon mal für dich gemacht hat? Kennst du einen, der sein Leben für dich gegeben hat? Ich frage dich, was kann denn Gott noch mehr tun für dich, als seinen Sohn für dich zu opfern? Welchen Beweis von der Liebe Gottes willst du denn noch? Worauf wartest du denn noch? Ich bitte dich, anstelle von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Das mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen etwas hart ausgedrückt habe. Aber ich habe aus Liebe geredet. Jedenfalls möchte ich, dass ihr mir wenigstens das abnehmt. Dass ich aus Liebe zu euch geredet habe, um euch vor eurem Unglück zu bewahren. Ich wollte euch doch nicht mit dem Gericht drohen. Ich wollte euch vor dem Gericht warnen. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Gott hat dich lieb, der will, dass du nicht zu den Verlierern, sondern zu den Gewinnern der Geschichte zählst. Die Bibel sagt, wer die Botschaft vom Kreuz annimmt, der ist gerettet. Wolfgang, komm, wir wollen jetzt zusammen beten.
Ich danke dir, Jesus, dass dieses Wort heute genau noch so gilt. Dass du uns retten willst, dass du alle willst. Und dass du uns deutlich machst, dass jetzt die Zeit ist, jetzt die Stunde ist. Und wenn du heute so klar und deutlich zu uns geredet hast, dann hast du das deshalb getan, weil du uns so gern hast. Weil du nicht willst, dass wir verloren gehen, dass wir vorbeileben an dir. Danke, dass du uns auch nicht allein lässt, auch wenn wir dich nicht sehen. Dass wir mit dir reden können und dass du uns Antwort gibst auf unsere Fragen. Und dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns auch auf den nächsten Schritten weiterhelfen. Danke, dass wir dich haben können und dass wir dich annehmen können, auch heute Abend. Und ich bitte dich, dass keiner leichtfertig das verspielt und einfach so weggeht, sondern dass er Ja zu dir sagt und anfängt, ganz neu anfängt mit dir. Amen. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Das möchten wir gerne mit euch singen, das ist Lied Nummer 16.
Gott ruft nach Haus, schiebt die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich brauch im Leben keinen Gott. Mein Verstand und meine Kräfte reichen aus. Doch du wirst, wenn man bedenkt, was du hast, ist nicht von dir. Denn das alles hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur.
Sing doch mal mit.
Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich habe im Leben noch viel vor. Wenn ich älter bin, nehme ich mir Zeit für Gott. Doch du wirst, wenn man bedenkt, dass schon morgen Schluss sein kann. Denn die Zeit, die hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich komm im Leben gut zurecht. Und ich allein bin meines Glückes Schmied. Doch du wirst, wenn man bedenkt, dass nicht alles machbar ist. Denn das Glück, das hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur.
Ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung, da sagt Jesus, der Auferstandene, macht also ernst und bekehrt euch. Hört gut zu. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren, ich werde mit ihm essen und er mit mir. Heute Abend hat Jesus an die Tür eures Lebens geklopft. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass Jesus eine ganz vornehme Art an sich hat. Der kommt uns ganz nahe. Aber er kommt nicht einfach ungebeten rein. Jesus gehört nicht zu den Typen, die einfach die Klinke runterdrücken und ins Wohnzimmer reingerammelt kommen, obwohl wir sie gar nicht reingeholt haben. Der steigt auch nicht durch die Kellertreppe ein, so durchs Unterbewusstsein oder von hinten irgendwie. Sondern Jesus kommt und klopft und dann wartet er. Und zwar auf deine Entscheidung. Denn der Einzige, der die Tür deines Lebens öffnen kann, das bist du. Und ich finde das wunderbar, dass Jesus unsere Entscheidung respektiert. Und dass der sich uns nicht einfach überstülpt und einfach in unser Leben in Besitz nimmt, sondern dass er mit seinem Angebot kommt, klopft, fragt und wartet. Und das Zweite, was mir an Jesus gefällt, wenn er so vor die Tür unseres Lebens tritt, da kommt er ja nicht vor die Tür unseres Lebens so mit dem strahlenden Bühnenlächeln eines Zahnpastaverkäufers, als ob alles okay wäre, wenn man mit ihm geht, sondern er tritt ja vor uns hin mit dem schmerzverzerrten Gesicht des Gekreuzigten und zeigt uns seine durchbohrten Hände und sagt, guck mal, das habe ich für dich gemacht. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und nun gib mir deins und komm mit. Und das habe ich an dieser Woche schon mal gesagt. Jesus gaukelt uns ja damit nichts vor. Sondern er sagt uns ja ganz ehrlich, der Weg, auf den ich dich rufe, ist ein Weg des Leidens. Der ist nicht leicht. Aber er ist schön, weil ich dich zum Frieden bringe, weil ich dich heimbringe. Und diese Ehrlichkeit von Jesus, die gefällt mir auch. Und das Dritte, was du bedenken musst, das ist ja nun Folgendes. Er klopft und wartet. Ja, und nun musst du dich mal äußern. Du kannst ihn ja nun nicht wie so ein dummer Junge vor der Türe stehen lassen. Sondern irgendwann geht er ja weiter. Ich weiß nicht, wie oft du noch die Gelegenheit hast, das Wort Gottes zu hören. Das habe ich gestern schon gesagt. Wir sind nicht die Letzten, die hier predigen. Der Manfred Kern ist schon da, der wird morgen weitermachen. Und er wird genau dasselbe sagen, was wir gesagt haben. Und früh sind Gottesdienste und überall in der Welt gibt es Gelegenheiten. Die Frage ist, ob du die Gelegenheiten wahrnimmst. Heute jedenfalls bist du hier. Und heute hast du die Einladung Gottes gehört. Und heute sagt Gott zu dir, komm. Und ich bitte dich, dass du mal die Riegel deiner Vorurteile beiseite schiebst. Mach doch mal die Türen auf und sag, Jesus, komm rein, mach bei mir sauber und schenk mir dein neues Leben. So, und diejenigen von euch, die das machen möchten, die Jesus in ihrem Leben aufnehmen möchten, denen möchte ich sagen, wie ihr es machen könnt. Das musst du Jesus sagen. Dort, wo du jetzt sitzt, kannst du zu ihm sagen, Jesus, ich mache dir jetzt mein Herz auf, komm rein und erfülle mich und mein ganzes Leben. Jetzt hast du mich mit Haut und Haaren. Punkt. Amen. So, das heißt Bekehrung. Und mit Jesus kannst du reden außerhalb dieses Zeltes, wenn du zu Hause bist. Oder du greifst dir irgendeinen Christen hier, den du kennst, zu dem du Vertrauen hast. Rede mit uns oder mit den Mitarbeitern, die die Plakette tragen mit ihrem Namen. Und wir sind gerne bereit, mit dir zu sprechen und mit dir zu beten. Du kannst auch sitzen bleiben, wenn du dich gar nicht traust, uns anzureden. Da kommen wir dann schon zu dir hin. Und du kannst beim nächsten Lied, was Wolfgang singt, aufstehen von deinem Platz und nach vorn kommen. Das heißt, da unten hin, wo dieses Ding da steht, da stelle ich mich auch gleich jetzt hin. Nur damit du weißt, wo du hingehen sollst. Und es geht ja nicht darum, dass du zu mir kommst oder zu einer bestimmten Lehre oder zu einer bestimmten Kirche. Es geht darum, dass du zu Jesus kommst. Und ich stelle mich nur dahin, um dir zu helfen. Denn die paar Schritte hier vor, die sollen ja nur ausdrücken, was in dir vor sich gegangen ist. Dass du sagst, mein Leben kriegt jetzt eine neue Richtung. Und ich will dir dann weiter nichts als helfen, diese Richtung zu erwischen. Wir beten dann zusammen. Ein paar kurze Gebetssätze, die ich dir vorspreche und die du laut nachsprichst. Und das ist der Schritt hinein in Gottes Reich. Leute, wir haben jetzt 6 Abende hier die Botschaft gebracht. Die Bibel ist ein dickes Buch und da gibt es noch vieles zu sagen. Und wir haben euch vieles erzählt in dieser Woche schon. Meinetwegen kannst du alles vergessen, was du in dieser Woche hier gehört hast. Aber das eine, das bitte ich dich, das vergiss nie. Gott hat dich unendlich lieb.
Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Wenn du denkst, da läuft nichts, ich mach bei euch nicht mit, lass deine Vorurteile sein und wag den ersten Schritt. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du sagst, nein, danke, ich lebe auch so ganz gut, lass deine Ablehnung mal sein, ich mach dir dazu Mut. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du meinst, mal langsam, das hat ja wohl noch Zeit. Lass doch dein Zögern endlich sein. Sei jetzt dazu bereit. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Ja, entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen.
Ihr habt euch entschieden, und ich möchte euch erstmal sagen, es gibt in der Bibel eine Stelle, da heißt es, dass im Himmel ein Fest gefeiert wird, wenn ein Sünder sich bekehrt. Und hier stehen jetzt schon zwei. Könnt ihr euch mal vorstellen, was jetzt im Himmel los ist, wenn die himmlische Welt euch sieht. Die Engel freuen sich mit euch und wir auch. Kommt, du bleibst vor mir hier stehen. Und wir wollen jetzt zusammen beten. Ich spreche euch jetzt ein Gebet vor. Das sind ein paar ganz einfache Sätze. Und ich bitte euch beide, dass ihr das dann laut nachsprecht. Lasst uns jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt.
Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt.
Ich habe gegen dich gesündigt.
Ich habe gegen dich gesündigt.
Bitte vergib mir meine Schuld.
Bitte vergib mir meine Schuld.
Ich gebe dir jetzt mein Leben.
Ich gebe dir jetzt mein Leben.
Mit Leib, Seele und Geist.
Mit Leib, Seele und Geist.
Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben.
Übernimm die Herrschaft in meinem Leben.
Und verändere mich so, wie du mich haben willst.
Und verändere mich so, wie du mich haben willst.
Amen. Und jetzt möchte ich euch beiden noch zur Bekräftigung ein paar Sätze vorlesen aus dem Wort Gottes, aus dem Brief an die Römer. Gott hat euch angenommen, weil ihr euch ganz auf ihn verlasst. Jetzt ist Friede zwischen ihm und euch. Und das verdankt ihr Jesus Christus, unserem Herrn. Das gibt euch die Gewissheit, dass ihr auch vor dem Gericht Gottes bestehen werdet. Gott hat euch ja seinen Geist geschenkt und euch dadurch gezeigt, wie sehr er euch liebt. Der Herr sei mit euch. Ihr bleibt jetzt bitte noch hier vorne und stellt euch da drüben hin. Da kommen gleich noch Freunde, die mit euch zusammen singen. Wir anderen stehen auf und nehmen unser Liedheft und singen unser Schlusslied.
1, 2, 3. Wir möchten das gern mit euch singen, was wir euch von ganzem Herzen, nicht nur für morgen und übermorgen, sondern für alle Tage eures Lebens wünschen, den Frieden mit Gott. Lied Nummer 4.
wo man kein Wort und keine Tat mehr findet, nicht die Stille überall. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom durch unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Der Friede Gottes will in dir beginnen. Nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, reibt dich innen. Friede, dir nach Hause wächst. Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei.
Das ist unser letzter Abend bei euch und wir wollen uns von euch verabschieden, indem wir euch noch ein Abschiedsgeschenk geben. Das ist eines der schönsten Geschenke, das wir von Gott erhalten haben und das zum Weitergeben bestimmt ist. Und das ist sein Segen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.